Herzlich willkommen zu Steierland bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Mein Name ist Nora Meyer und ich spreche in diesem Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. Es gibt da den Spruch, das Wandern ist des Müllers Lust, und ich traue mir jetzt einmal zu behaupten, das Wandern ist auch des Steierlandlers Lust. Es gibt nämlich so viele schöne Wanderstrecken in der Region und die wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen bzw. anhören hier im Podcast. Einer, der die Bergregion Steierland kennt wie seine Westentasche, ist Walter Pürstinger, Tourenführer des Alpenvereins Bad Hall. Lieber Walter, danke fürs Dasein heute.
Ja, grüß dich.
Lieber Walter, warst du schon immer ein Wanderer oder bist du es erst im Laufe der Zeit geworden?
Ja, ich habe die Natur eigentlich schon als Kind ganz besonders geliebt. Zum Beispiel mein Firmausflug, das war nicht Bottal fahren am Traunsee, sondern das war gleich der Dachstein, aber von unten auf gehen.
Wow!
Und Skitouren mit 10 Jahren, und so ist man halt an die Berge herangewachsen, dass man die auch wirklich mag.
Wo bist du ursprünglich her aus der Region?
Ich bin aus Bad Hall. Ich habe da ein Restaurant gehabt, habe nicht immer so viel Zeit gehabt wie jetzt als Pensionist. Und jetzt kann man halt richtig Gas geben.
Wann hat es dich denn zum Alpenverein verschlagen?
Im Alpenverein war ich schon als Kind dabei, bei den Jugendbergwochen. Und das war einfach auch immer eine tolle Zeit, wo man schon die Berge kennengelernt hat.
Schoberstein, Nationalpark Kalkalpen. In Steierland gibt es ja so viele schöne Fleckerln. Was sind denn deiner Meinung nach so Standardtouren, die man in der Region unbedingt einmal gesehen haben muss?
Ja, die Klassiker sind natürlich der Brill, Nock, Traunstein, Bürgers, Kremsmauer. Aber auch die vielen kleinen, unbekannten Bergerl haben wirklich was Besonderes. Wasserglotztrümpe, ganze Nationalpark, wo so viel ist. Kleine Berge sind, was auch einen hohen Reiz haben, dass man die erwandert.
Würdest du sagen, die kleinen Berge haben für die sogar vielleicht ein bisschen mehr Reiz als diese großen Altbekannten, oder kann man das nicht vergleichen?
Ja, doch, weil den Massenaufwand wie am Traunstein auf ist nicht unbedingt das meine, wo ich mit den Grüßen nicht mehr zusammenkomme. Dort Leute gern grüßen. Und aber nicht alle 50 Sekunden. Das funktioniert
das
nicht.
Das wird irgendwann zu viel.
Ja.
Okay, was würdest denn du sagen, welche Strecken sind denn vor allem für Familien besonders gut geeignet?
Ja, ich glaube, da ist das Wichtigste, dass man für Familie, dass alle zufrieden sind, dass man die Touren auf die Kinder abstimmt. Die sollen nicht zu schwer sein, die sollen nicht zu lang sein, die sollen interessant sein, es soll etwas dabei sein, wo die Kinder spielen können, dass sie ein wenig Abenteuer haben, vielleicht einen Wasserspielplatz, ein wenig zum Staunen und Planschen. Dann sind alle zufrieden. Wenn man die Kinder aber überfordert und stundenlang in der Sonne, in der Prallen umeinander zahlt oder zu lang, dann wird das nur am Motzen und ein Krieg werden, und den Kindern wird man die Freude nehmen.
Können wir vielleicht ein, zwei Beispiele konkrete herausgreifen, wo du sagst, da wäre alles abgedeckt, Stichwort Familie. Also da ist vielleicht irgendwo Wasser, wo man spülen kann, und es ist nicht zu lang, es ist nicht zu heiß.
Genau. Ja, da haben wir die Rinnerberger Klamm mit dem Wasserfall. Das ist immer ein Highlight, was auch was Besonderes für Kinder ist. Die Rinner, die Wand. Einfach der Steier entlang, in der Schlucht entlang gehen, vielleicht ein Picknick machen, wo die Krumme Steierlinge einrinnt. Das sind einfach Abenteuer und Wasser und Vergnügen und einfach auch wunderschöne Erlebnisse. Im Brunnental zum Ölsee umgehen, das war dann schon was für Konditionstiger. Es gibt ja auch Kinder, die sind
gut drauf.
Immer schon gut drauf und ja. Zach. Oder auch die, was ein wenig mutig sind, in Driftsteig in Hintergebirge. Da war halt gut, vielleicht die Kinder auch sichern, Klettersteigset oder zusätzlich einen kleinen Strickel, wo man die Kinder anhängt.
Okay, das sind ja schon mal gute Beispiele gewesen. Danke dafür. Wo in Steierland wird es denn so richtig steil und anspruchsvoll? Also wo muss man dann auch sichern oder wo muss man was beachten? Was sind coole Touren deiner Meinung nach?
Ja, die Klettersteige sind sehr in. Da hat man die Beisteinmauer in Dernberg, was wirklich von leicht bis extrem schwer alles hat, wo man halt vielleicht einmal klein anfangen sollte, weil viele Leute machen den Fehler und fangen gleich schwierig an, und dann muss die Bergrettung ausrucken, das ist vielleicht nicht das Wahre. Dann gibt es halt die Klassiker, das ist die Bürgersüberschreitung von Klein am Großen. Da hat man halt schon wegen Absturzstühlen dabei. Kremsmauer über den Grat, ein richtig ein Erlebnis, aber absolute Trittsicherheit und ein bisschen eine Klettererfahrung. Der Dolomitensteig in Hinterstoder, das ist einfach ein Traum, ein Naturerlebnis. Und dann den Klassiker in Oberösterreich, die Königstour, die Brillüberschreitung. Vom kleinen am großen Brill, aber wirklich nur mit Erfahrung oder mit einem Bergführer, weil da ist schon ein Überhang auch dabei.
Gibt es eigentlich auch so richtige Geheimtipps, also quasi deine persönlichen Lieblingsstrecken, die du jetzt niemandem verraten willst, außer natürlich uns im Podcast, eh klar?
Da habe ich gleich von mir daheim eine schöne Tour, die kann ich gleich von daheim weggehen oder von Olwang in Hallerwald, in Waldlehrpfad, über die Höhe nach Oberschlierbach, Grillenpatz nach Schlierbach und mit dem Bus retour. Das ist nämlich einmal was Ideales, dass man kein Auto braucht. Das ist, glaube ich, auch in Zukunft, man soll aufs CO2 aufpassen. Und es gibt auch schöne Touren, die was man machen kann, ohne dass man ins Auto einsteigt. Dann von mir persönlich geliebt ist natürlich das Hintergebirge, die Rot-Xol-Runde. Da geht man vom Bodingrom über die Blumauer Alm, Feichtau zum Rot-Xol. Das ist wirklich ein Nationalpark pur. Da sind die Wege halt nicht markiert, es sind Steigerl, man muss es ein wenig suchen, dann oben zur Zagelbauer Alm und dann kommt man zum Jägerhäusl wieder retour. Eine richtig lange Tour, aber richtig schön.
Wie lang ist die circa, für wie viele Stunden reden wir da?
Das ist halt natürlich relativ schnell, dass man geht, ja. Aber 5-6 Stunden muss man da schon rechnen. 1100 Höhenmeter, 18 Kilometer. Dann ein Highlight ist für mich das einsame Steigerl. Das ist in Hinterstoder. Da geht man zuerst weg Richtung Kleinbürgers, schwenkt dann weg, kommt zu einem kleinen Wasserfall. Dann ist wirklich ein Wegerl kaum zum Finden auf den Ameiskogel. Und dann geht man retour über den Öttelbergsteig. Wirklich schwer zum Finden. Da muss man sich schon gut orientieren können. Und da ist man wirklich auf einem einsamen Steigerl und kommt dann Hinterstoder wieder runter. Ein Highlight ist auf jeden Fall die Haglerrunde. Da geht man weg in Windischgasten, am Rissriegel, zum Spannriegel, dann zur historischen Bärenriedlau. Das ist eine ganz tolle, uralte Jagdhütte, wo früher die Herrschaft halt gejagt hat, zum Leidwesen der Einheimischen. Die ist manchmal auch mit einer Führung zum Besichtigen. Da braucht man aber wen vom Nationalpark einen Guide dazu. Von dort gibt es dann ein paar wirklich schöne Steigerl am Hagelaufe. Und dann kann man über den Haglergrat retour oder in Budogrom runter. Auch wieder richtig lang, ausgedehnt, einsam und mit traumhaften Panorama. Am besten im Spätherbst, wenn die Sonne scheint. Und wann das schon dann übel ist.
Maschi. Und wann vor allem schon die Blätter verfärbt sind.
Ja, weil das ist aber der Weg ist auch nicht ganz leicht zum Finden.
Mhm. Welche Hüttentipps hast du auf Lager für uns? Wo gibt es zum Beispiel deiner Meinung nach die beste Brilljausen, beste Kaspris-Gnädelsuppen? Was ist denn für dich das perfekte Essen vor allem nach einer Wanderung? Was brauchst du da?
Ja, zum Essen ist die Kaspris-Gnädelsuppen, weil dann habe ich wieder Mineralstoffe, Salz und Kohlenhydrate, dass man sich wieder richtig wohlfühlt. Die Almen haben viele, eine ganz besondere, die was eigentlich richtig urig ist, das was mir gefällt, ist die Gschwendalm. Ist auch sehr gut mit Familie geeignet. Man kann weitergehen dann am Gamstein rauf. Und das ist eine nette Tour in der gleichen Gegend, die Anlaufalm. Oder im Bodingrom hinten drinnen eine Drei-Hütten-Tour. Da habe ich nämlich nicht nur eine Einkehr, sondern gleich dreimal.
Ah, praktisch. Also Frühstück, Mittag und Jausen.
Genau, sauer, süß und am Schluss vielleicht noch ein Bier.
Perfekt.
Das war auf die Ebenfurstalm, dann über den Trempe, in Alpstein kann man auch noch mitnehmen, zur Schambergalm und dann retour zum Jägerhäusl. Und da kann man dann richtig einkehren, wenn man wirklich, und wir sollen unsere Hütten richtig unterstützen, dass uns die erhalten bleiben. darf es nicht knausern und sparen.
Nein, vor allem nach so einer Tour braucht man eher Energie, da braucht man dann eh einen gescheiten Kaiserschmarrn oder was auch immer. Walter, gibt es eigentlich auch mehrtägige Strecken, die du empfehlen kannst, wo man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt mehr Tag Urlaub, ich will mal richtig Gas geben am Berg?
Ja, da ist natürlich das Tote Gebirge, das ist unser Highlight in Oberösterreich und da hat man so viel Mehrtagestouren. 2 Tage, 3 Tage, 7 Tage, wenn man will. Ein Erlebnis. Oben dieses Karstgebiet wie eine Mondlandschaft geht über in ein Blumenmeer, einen Bergsee, dass ich oben auf 1800 Meter schwimmen gehe, Gipfeln zum Mitnehmen, mit Aussicht in Salzkammergurt und überall hin. Blick auf den Dachstein. Und das sind einfach die Highlights. Das sollte man unbedingt gemacht haben. Dann hat man natürlich im Hintergebirge, im Nationalpark so Hüttentouren. Die kann man sich auch gut zusammenstellen, wie es jeder halt persönlich will, wie lang, wie sollen die Wegstrecken sein. Dann gibt es den Sebaldusweg, das war ein Pilgerweg. Und der Luchstrail ist auch seit ein paar Jahren ein Klassiker, wo sie einfach den Nationalpark Gesäuse, Kalkalpen und Dürnstein zusammengeschlossen haben und eine 8-tägige Strecke erstellt haben.
Also es gibt auf jeden Fall genug zu tun.
Und das Tote Gebirge, das Highlight. Ja, okay. Aber man muss es erkämpfen.
Schauen wir mal zum Alpenverein an sich. Seit wann gibt es euch eigentlich im Bartal? Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell? Und wie ist denn das, wenn ich sage, ich will Mitglied werden? Kann da jeder dazugehen? Muss ich da wanderaffin sein? Muss ich einen Eignungstest vielleicht sogar bestehen?
Ja, mit mir einmal auf einen Kaffee gehen.
Ah, das kriegen wir hin.
Nein, also der Alpenverein Bad Hall, den gibt es seit 1921. Wir haben vor kurzem die 100-Jahr-Feier gehabt, die haben wir wegen Corona mal verschieben müssen. Da war die Kaltenbrunner da mit einem tollen Vortrag als Highlight. Und wir haben 400 Mitglieder. Mitglied kann natürlich jeder werden, die werden gerne aufgenommen. Und es wird ja auch was geboten. Das ist ja, man hat was für Familien, sag, Skitouren, Ausbildungen, dass man, sag, man hat einmal einen Lawinenkurs, man kann einfach ein wenig was lernen. Und der Alpenverein hat eins auch, ganz eine tolle Versicherung. Wenn man draußen unterwegs ist, kann was passieren. Und dann hat man halt im Notfall auch eine Absicherung. Und das hat man halt mit einem alpinen Verein.
Ja. Da bleiben wir jetzt eh gleich bei dem Thema Sicherheit. Was fällt dir da auf, beziehungsweise was sollte man wirklich absolut vermeiden am Berg?
Also ich glaube einmal, das Wichtigste ist, dass man nicht unvorbereitet in eine Tour startet. Man muss sich einfach gut überlegen, die Länge, das Zeitmanagement, die Tour richtig auswählen, dazu dann die richtige Ausrüstung, die passende. Und die Leute sollen sich bitte nicht selbst überschätzen.
Glaubst du, ist das der Hauptfehler, warum es auch immer wieder so viele Rettungseinsätze gibt, weil sich die Leute selbst überschätzen?
Ja, auf jeden Fall und die falsche Tourauswahl. Weil es ist ja ein Blödsinn, wenn ich in einen Klettersteig wie im Madelkupf Mittag einsteige, wo mir die Sonne rausgrillt und nach 3 Stunden muss die Bergrettung kommen wegen Erschöpfung. Wenn ich den um 7 in der Früh mache, dann ist das perfekt, da habe ich mich im Schatten in Kühlen. Und Mittag, wo die Leute falsch weggingen, da liege ich schon am Attersee und schwimme.
Ja, so sollte man es dann eigentlich machen.
Und das ist halt die richtige Planung und Vorbereitung. Dass ich schaue, wie steht die Sonne.
Wie ist das Wetter generell
angesagt? Wie ist das Wetter? Nicht in einen Klettersteig einsteigen, wenn Gewittergefahr ist. Es ist, alle Leute haben heute ein Wischhandy und dann modern und dann gehen sie unvorbereitet weg. Zur falschen Zeit, die falsche Tour, eben das falsche Miet sowieso.
Stichwort Ausrüstung, was du sehr angesprochen hast. Was ist denn so die optimale Ausrüstung für einen Berg?
Ich glaube, dass schon mal zum Wohlfühlen schon wichtig ist, dass ich mal einen richtigen Rucksack habe. Mann, Frau, andere Statur. Wenn ich da den richtigen Rucksack, die richtige Größe wähle, mit einem Gurt, dass der Rucksack auf der Hüfte aufliegt und nicht alles auf die Schultern, werde ich mich viel wohler fühlen. Der Rucksack sollte leicht sein. Es gibt halt so tolle Materialien und auf einmal wiegt er nur mehr die Hälfte. Was natürlich auf jeden Fall reingehört, das ist ein Erste-Hilfe-Paket, ein Rettungsdecken, ein Biwaksack. So kleine Höferlein wie eine Rebschnur, ein paar Bandeln, Stirnlampen. Zur Jahreszeit passend natürlich die Kleidung, Regenjacken, Windstopper, Helm, Handschuh. Ja, es ist alles möglich. Und dann natürlich Haube, Kappe, Sonnencreme. Zur Tour abgepasst die richtige Menge an Getränke. Das ist nur wichtiger wie die Verpflegung. Aber wenn das dringend ausgeht, dann wird es wirklich zack.
Was würdest du da raten? Weil das ist ja auch wieder Gewichtssache. Ne? Weil natürlich, je mehr ich mitnehme, desto schwerer wird alles. Aber was würdest du mindestens empfehlen für so eine Mehrstundentour an Litern?
Das kommt darauf an, welche Temperatur das hat. Gehe ich südseitig, nordseitig? Also unter 1,5 Liter gehe ich nicht. Und bis zu 7 Liter habe ich auch schon mitgehabt.
Wahnsinn. Ja, braucht man dann.
Und die habe ich gebraucht.
Ja. Schauen wir uns vielleicht das Schuhwerk auch an. Was würdest du da empfehlen? Eben, weil viele gehen dann halt auch mit den Sneaker, glaube ich, gern am Berg. Was braucht man da unbedingt?
Ja, das ist wieder für jede Tour den passenden Schuh. Weil ich habe natürlich fürs Hochgebirge brauche ich einen steigeisenfesten, einen harten Schuh. Für eine Wanderung ein bisschen bis zur Alm hinten durch den Wald reicht ein Wanderschuh.
Aber es sollte ein Wanderschuh sein, kein Sneaker und keine Flipflops,
oder? Das auf jeden Fall nicht. Und aufpassen, es gibt natürlich da jetzt so viele Unterschiede oder auch Billigangebote. Manche, die rutschen. Und manche, man braucht die perfekte Sohle. Und dann dazu, auch im Sommer, wenn man zu Altschneefelder kommt, Grödeln oder Steigeisen. Nicht vergessen, Altschneefelder, die sind extrem gefährlich. Nicht glauben, man kann da einfach drüber gehen. Und so Grödeln, die haben nicht so viel Gewicht. Ja, man muss natürlich dann noch im Winter was anderes mit haben. Das ist auch klar, dass man dann auch beim Schneeschuhwandern eine Schaufel, eine Sonde, einen Lawinenbips, die Gefahren sind dann wieder ganz anders.
Bleiben wir vielleicht noch beim Rucksack einpacken. Was gehört denn? Wie gesagt, Getränke sind natürlich am wichtigsten, aber was nimmst du im Idealfall für ein paar Stunden an Jause mit? Da haben ja auch viele immer diese Energieriegel. Aber was packst du da ein?
Also ein paar so Riegeln habe ich mit aus eiserner Reserve, aber mir schmecken es nicht. Aber im Notfall, wenn was passiert oder man müsste draußen übernachten, dann habe ich immer einen Biwaksack mit, dann ist mir über einen Riegel froh. Eine kleine Jausen, was Gesundes, Vollkornbrot, Topfenaufstrich, ein bisschen Gemüse. Oder das muss eigentlich jeder, was einem auch am besten schmeckt. Ja, ein wenig Obst oder was Süßes in Notfall, wenn die Kraft ausgeht. Und Traubenzucker, wenn es wirklich gar bist.
Jetzt haben wir eh gerade gesagt, dass es verhalten sich ja trotzdem viele eben. Sie überschätzen sich, sie gehen vielleicht mit dem falschen Schuhwerk weg, zu schlecht ausgerüstet, zur falschen Zeit. Was fällt dir denn generell in den letzten Jahren auch noch auf beim Thema Wandern, Berggehen? Hat sich da auch irgendwas verändert jetzt von den Wanderern her? Also es werden ja einerseits, glaube ich, nur immer mehr, die gehen, oder? Und zweitens auch vom Verhalten miteinander. Wie schaut es denn da gerade aus? Was nimmst du da wahr?
Ja, mir fällt in letzter Zeit auf, dass das emotionale Verhalten von den Leuten immer schlechter wird. Es ist ganz enorm, das ist ja nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Die Jäger und Bauern schimpfen nur mehr gegen die Wanderer und Mountainbiker. Die Mountainbiker gegen die Wanderer gegen die Mountainbiker. Wir müssen alle ein wenig miteinander umgehen. Wir müssen die Arbeit von den Jägern und von den Bauern schätzen. Wir müssen sie ein wenig auch an Regeln halten. Wir können nicht denen ihre Arbeit ruinieren. Aber es sollte auch nicht sein, dass alle 3 Meter eine Tafel steht. Gehen verboten auf Wegen.
Hast du es schon gesehen, tatsächlich? Gehen verboten.
Gehen verboten auf Forststraßen, gehen verboten auf alten Wanderwegen. Das kann nicht sein, weil da wird sich auch niemand dran halten. Das wird nur eine negative Aktion und Energie hervorrufen. Wir sollten miteinander gut umgehen. Wir grüßen sie, wenn ein Mountainbiker daherkommt auf einem Wegerl, gehe halt einen Meter, einen Schritt dann hin und sage, grüß dich und nicht, du, ah, was fährst denn du da?
Also wird der Ton tatsächlich auch am Berg rauer?
Es wird arg.
Okay. Ja, schade.
Man wird von den Bauern angeflegelt. Wir haben jetzt bei uns am Bach, da erst links, rechts steht Gehen verboten. Mit Tafel zugepflastert.
Aber warum glaubst du, entwickelt sich das so? Weil immer mehr Leute am Berg gehen und deswegen die Bauern und alle anderen angefressen sind die ganze Zeit? Oder warum ist das so, glaubst du? Deine Einschätzung.
Es gibt natürlich schon viel Fehlverhalten. Ich kann nicht hergehen, wo backen beim Bauern und dann meine Papillen aus sich schmeißen oder meine Red Bull-Dosen. Dann wird der sauer sein. Der sagt, da stellt sich keiner mehr her. Aber einfach, wenn wir miteinander positiv umgehen, ist sich das schon so, es muss gehen. Wenn man sich auch gegenseitig, muss man sich generell im ganzen Leben ein bisschen wertschätzen, dann geht das.
Ja, das ist ein schöner Satz von dir. Schauen wir vielleicht nur mal zum Alpenverein abschließend. Habt ihr da, du hast das ja eher ein bisschen angesprochen, immer wieder natürlich spezielle Veranstaltungen. Also wenn ich sage, ich bin als Familie dabei oder ich will im Winter Skifahren gehen. Gibt es Events so durchs Jahr hindurch, die ihr immer wieder anbietet?
Ja, wir haben Familienfeste, wir haben Familienwandertage oder auch so Bergwochen für Kinder. Dann gibt es für den Winter, für in der Vorbereitungszeit Ausbildung im Bereich Lawine, Sicherheit, Verhalten am Berg. Dann mehrtägige Skitourentage. Das war immer wieder eine klasse Geschichte, wenn man in der Gruppe unterwegs ist und am Berg was erlebt.
Aber das heißt, da entstehen auch Freundschaften wirklich gut durch den Alpenverein, schätze
ich, oder? Auf jeden Fall. Also kann ich nur empfehlen, kommt zu uns, meldet euch an, seid dabei.
Vielen Dank, lieber Walter, für diese genialen Einblicke in die unglaublich schöne Wanderregion Steierland. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder, wer weiß, uns eure ganz geheime Bergtour vielleicht verraten wollt, meldet euch gerne beim Alpenverein Bad Hall oder bei der Initiative Steierland direkt. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte gleich auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört. Die nächste Folge unseres Steierland Bahnbrechend Podcast erscheint in einem Monat. So long, rock on!